geht doch um Wirklichkeit.
Da will ich jetzt mal widersprechen.
Es geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt.
Das ist nicht der Punkt, darum geht es mir gar nicht.
Wie kann man über das Bekannte hinaus denken?
Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt.
Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach?
Fotodialog. Deutsche Fotografische Akademie. Wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie.
Willkommen zum zweiten Teil des DFA-Podcasts mit dem Tiroler Fotografen und Gastronomen Louis Hechenbleichner. Wir hatten bereits über Fotografie und verschiedene Aspekte seines Lebenswerkes gesprochen. Im ersten Teil empfehlen wir zum Nachhören. Gehen wir jetzt mal in die zweite, etwas längere Hälfte. Viele Akteure im Tourismus kommen ja aus einem bäuerlichen Hintergrund, so wie das auch bei dir der Fall ist, Louis. Welche Rolle spielt eigentlich diese Bauernschleue, das Anpacken können, das Geschicktsein?
Eine Bauernschleue hat ja auch was ganz, ganz Positives, weil es ja auch etwas hat, wie soll ich sagen, überleben zu können. Ja, das heißt, viele, viele Bergbauern, das war ja totale Knappheit, Armut. Und da hat der Mensch, glaube ich, schon aus Grund existenzieller Ängste ein Werkzeug entwickelt durch Raffinesse, die vielleicht der Städter überhaupt nicht gehabt hat. Das ist beim Städter gar nicht angelegt, ja. Und man hat sich sozusagen wie ein Chamäleon, ein Alpin-Chamäleon, dem Gast angepasst. Und man hat eben irgendwie geschaut über die Zeit, wie die Gäste gekommen sind. Aha, was ist denn ihr Bedürfnis überhaupt? Was wollen sie? Was verstehen sie? Und wie kann ich ihnen diesen Einzian-Schnuller das nächste Jahr wieder entgegenhalten, dass sie wiederkommen? Ne? Das heißt, der Gast kann ja durchaus auch glücklich gewesen sein damit. Auch wenn es eine Show-Nummer war, die ihm vorgemacht wurde oder teilweise vorgespielt wurde. Ist auch die Frage, wie viel Realität verträgt überhaupt der Mensch? Nicht? Oder vielleicht nehmen wir die Inszenierung sogar dankbar an und integrieren die in unserem Leben, weil ja städtisches Leben ja auch vielfach inszeniert ist. In dem Moment, wo der Städter ins Parterre runtergeht, wird er natürlich verfolgt von unzähligen Geschäften. Das ist ja auch ein inszeniertes Leben. Ne? Also wo ist jetzt das echte Leben?
Apropos Inszenierung, es gibt ja vieles, das wird betrieben wie Kulissenbau. Der Soziologe Gerhard Schulze hat das direkt aus dem Theater sozusagen entlehnt für den Tourismus, diesen Begriff. Du hast mal zum Beispiel eine große Serie gemacht über den Begriff der Alm. Die ist ja symbolisch sehr aufgeladen. In welcher Weise wird dieser Begriff verwendet oder entwendet und verfremdet?
Na, erstens, jedes Hotel ist Kulissenbau. In dem Moment, wo ich heute in die besten Hotels bei den Türen reingehe, wo das Personal reingeht, findet auf einmal ein Sterneabsturz des Extremen statt. Ja? Weil hinter den Türen, wo das Personal verschwindet, findet nur noch die Funktion statt. Und nicht mehr die ästhetische Ebene, die der Gast erleben soll oder kann. Ein Gegenentwurf zu meinem Alltagsleben auf alle Fälle.
Und dann, damit das in Fluss kommt, gibt es dann diese Abfüllstationen, oder die so computergesteuert sind. Da sind deine Bilder, die sehen fast aus wie aus einem Operationssaal, beinahe keimfrei, so weiße Untergründe und darauf verlaufen dann hochpräzis verlegte Leitungen.
Vom Kulissenbau, vom Hotel gehen wir jetzt auf den extremsten Kulissenbau, auf die Almhütte, ne? Die Almhütte ist etwas sehr, sehr positiv Besetztes in den Alpen. Ja, sie ist die höchstgelegene Bastion des Bauernstandes in den Bergen. Sie hat höchste Glaubwürdigkeit, weil da oben natürlich die Gräser im Verhältnis gering wachsen als unten und sie haben die beste Qualität, bestes Futter, bringen die beste Milch und besten Käse hervor. Ja, diese Attribute versteht auch der Städter. Und die Almhütte ist so ein archaisches Element. Jeder Städter hätte den Traum, so eine Almhütte zu besitzen. Ja, das haben die Touristiker kapiert, dass der Städter einfach eine Sehnsucht hat nach diesem archaischen Element der Einfachheit da oben in der Almhütte. Und dann haben sie eines gemacht, man hat die Almhütte herunter ins Dorf gezerrt, ganz einfach. Man hat sie demontiert oder man hat sie mit anderem Holz einfach pseudohaft aufgebaut. Es gibt inzwischen Firmen, die bauen nur Pseudo-Almhütten, um sozusagen diese Pseudo-Aura herzustellen. Da sind wir wieder bei der Inszenierung für den Tourismus, einfach ein Gefühl von als ob zu geben. Das ist ein Zweckbau des Tragischen, eine Rustikalbude, eine Abfüllstation. Und diese ganzen Abregistadel, die meisten zumindest, ja, gehen zurück auf das kulturelle Element des Bauern auf die Almhütte. Und die wurde aber kaufmännisch rational so eingeteilt, dass im Keller unten sind hochcomputerisierte Anlagen, Pumpstationen, die dann für den Après-Ski diese unglaubliche Menge an Alkohol rausstoßen können, die in der kurzen Zeit dann gebraucht werden, diesen Output. Aber das ist ein technisches Klinikum, deswegen nenne ich diese Werkserie auch Intensivstationen, weil es ja verrückt ist, dass da so ein lederbehoster Synthetik-Tiroler dann als Kellner agiert mit kariertem Hemd und der Lederhose und der Gletscherhut. Ja, vielleicht war er in seinem Leben noch gar nicht mehr auf dem Gletscher oben, ja. Aber er mimt, er ist ein Show-Tiroler geworden, der die Inszenierung liefert von diesem edlen Wilden, diesem archaischen Almhüter da oben. Aber im Prinzip ist er nur ein Stimulant, ein Inszenierer, der etwas vorgibt. Und in Wahrheit ist er ein Umsatzbeschleuniger und ein Alkoholausgeber, ne? Und das ist natürlich ein wahnsinniges Erfolgsmodell geworden im Unternehmerischen, weil einfach Après-Ski die Benebelungsmaschine schlechthin bedeutet, weil man verdient nirgendwo im Tourismus so schnell so viel Geld wie durch Alkoholumschlag. Es sind ganz große Prozentaufschläge, Handelsspannen drauf. Das macht das Ganze so attraktiv. Und ich habe mich oft gefragt, warum gehen die Leute da hinein? Ja, bei dieser unglaublichen Schwachsinnsmusik, ja, die ja zu einer Reduzierung der Wahrnehmung des Menschen führt. Und ich war vor so vielen Après-Ski-Lokalen, ich habe aber noch keinen Wirt erlebt, der die Gäste mit der Peitsche hineintreibt. Das passiert alles auf Freiwilligkeit. Ne? Und deswegen ist der Gast auch ein Komplize. Er macht da mit. Er hat anscheinend das Bedürfnis, mal sozusagen die Sau rauszulassen. Und wir sind anscheinend nicht immer rational kontrolliert, weil wenn er es nüchtern betrachtet, müsste er laut aufschreien und davonlaufen. Ja? Aber der Mensch sehnt sich wieder nach Menschen und Après-Ski hat ja noch eine ganz andere soziale Komponente. Wenn wir bedenken, dass heute 40% der Leute geschieden sind, so ist das eben eine Wechselstube des Unterleiblichen, ja, eine hormonelle Begegnungsstätte, wo eben hier neben Trivialmusik, Alkohol, vor allem Partnerbegegnungen stattfinden können. Ne? Und das lässt alles so offen. Es ist ausgelassene Musik, die Frequenz des Menschen etwas runterdreht. Man ist etwas oberflächlicher und der Hang zum Primitiven wird da sehr, sehr rausgefegt. Und das fällt einfach auf, dass da die Menschen auf eine andere Betriebstemperatur gebracht werden. Und die Musik ist da natürlich schon wie eine Betäubungsspritze für die Oberstube. Die macht hier natürlich eine unheimliche Wirkung.
Also ich habe jetzt hier keine Musik, die ich einspielen kann, aber ich habe mir mal so ein paar Textzeilen rausgeschrieben. Da heißt es, Saufen ist wie Trinken, nur krasser und geiler. Oder es heißt, Icke Hüftgold wünscht allen Gästen dicke Titten und Kartoffelsalat. Ole, ole, ole. Also es ist unfassbar. Hans-Peter Dürr hat mal so schön gesagt, das Primitive ist mächtig. Das andere ist diese volkstümliche Musik, die so sehr vom Rustikalen, vom Herrgottswinkel zehrt und so ganz in Harmonie und heiler Welt sich ergeht. Und die eben auch ganz anders klingt, also nicht so hart und rhythmisch, sondern alles ist ganz soft. Wie hast du diese Welt der Volksmusik wahrgenommen? Du hast das ja sehr intensiv erforscht und fotografiert.
21 Jahre lang habe ich in diesem Genre fotografiert. Die Zillertaler Schürzenjäger waren so die erfolgreichste Musikgruppe in dem Bereich. Hansi Hinterseer ist sozusagen der verklärteste Typ, der idealisierte Schwiegersohn darstellt. Ne? Aber er ist auch etwas wie ein emotionaler Schnuller für die kindliche Gesellschaft. Hinterseer verkörpert etwas, dieses Bedürfnis nach heiler Welt. Gerd Schulze, der Soziologe, hat das wunderbar beschrieben in seinem Buch Die Erlebnisgesellschaft, Kultursoziologie der Gegenwart. Und Schulze unterteilt die Erlebnisgesellschaft in 5 Milieugruppen. Also Niveaumilieu, Hochkultur, Theaterkonzerte, Selbstverwirklichungsmilieu, Unterhaltungsmilieu, und Integrationsmilieu und das Harmoniemilieu. Und Harmoniemilieu, das sind Menschen, die es im Leben nicht unbedingt immer einfach hatten, die auch beruflich eher in der unteren sozialen Schicht gearbeitet haben, die kämpfen mussten, die oft schlimme Sachen im Leben ertragen mussten. Und was diese Menschen wollen, sind meistens in einem fortgeschrittenen Alter, viele Menschen sind in der Pension bereits, und sie wollen 2 Stunden eine schmerzfreie Zone ohne jedes Fragezeichen ans Leben. Und Hinterseer ist mit diesen verklärten Texten natürlich so etwas wie eine Betäubungsspritze. Und dahinter steckt aber natürlich auch wieder eine knallharte Marketingmaschine, die diese Menschen bewirtschaftet. Die Preise sind gleich hoch wie bei allen Konzerten. Wenn wir dann diese Ebene anschauen, gibt es auch kein Entgegenkommen preislich für diese Leute, ja, oder eine humane soziale Anpassung, sondern die werden da genauso geschröpft und abgeschöpft. Das ist das Brutale, das Harte an der Sache. Und Hinterseher ist eben sozusagen die verklärende Fassade. Aber für mich sind eben diese Texte natürlich furchtbar, weil sie so trivial einfach gestrickt sind. Und das ist eben ein Klangteppich, der einem wachen Menschen natürlich schon sehr, sehr in der Oberstube zu schaffen macht. Und ich habe eben eine Typologiestudie gemacht nach dem deutschen Fotografen August Sander. Er war mein großes Vorbild. Menschen des 20. Jahrhunderts heißt sein kongeniales Lebenswerk, wo er das deutsche Volk unterteilt hat in, glaube ich, 14 Werkserien oder Untergruppen. Das Mappenwerk, das er geschaffen hatte, Arbeiter, Intellektuelle, Behinderte, Bauern. Und das war mein Vorbild, wo ich gesagt habe, ich möchte das Harmoniemilieu zumindest abbilden in dieser Tradition. Und das war schon ein sehr, sehr spannendes Erlebnis. Ich hatte auch sehr viel berührende Erlebnisse mit diesen Menschen, weil mit der Großformatkamera hat man ja relativ viel Zeit. Das ist genau das Gegenteil wie bei Après-Ski, wo ich mit einer ganz unscheinbaren, neben der kleinen Wunderkamera Leica M arbeite und auf der anderen Seite mit der Großformat, mit der Akka Swiss, wo ich 20 Minuten brauche, bis so ein Bild entsteht. Und dadurch hatte ich auch immer Zeit, dass die Leute mir auch die Rechtsverträge unterschrieben haben. Ich habe auch geschrieben, was sie gearbeitet haben, damit auch ein soziales Bild entsteht, wenn ich ein Buch daraus mache. Und das war mir wichtig, eben auch hier wieder etwas einzufrieren, festzuhalten, was ein Phänomen einer gewissen Zeit war. Das sind eben Bilder, wo ich immer sage, das ist wie ein guter Wein, man muss liegen lassen, 20, 30 Jahre. Und mit dem zeitlichen Abstand werden andere Leute drauf schauen und werden sehen, der hat das festgehalten. Also man darf niemals in einer kurzfristigen Absicht etwas machen und sagen, jetzt verdiene ich was damit. Auch selbst wenn es nicht herauskommt, dann muss man es aus innerster Überzeugung gemacht haben, damit es von einem guten Geist getragen ist und dass es ein inneres Anliegen war, das Thema festzuhalten. Ja, das ist gemacht worden, weil danach kann man es nicht mehr festhalten. Und das ist immer der Glaube daran, dieses Zeitphänomen, das Zeitgeschehen festzuhalten, dass hier eine Hochblüte war, weil gerade im Zillertal zum Beispiel, es gibt nirgendwo so viele Musikgruppen wie dort drinnen. Ne? Dieses Bedürfnis nach dieser akustisch verklärten Alpenwelt ist einfach da. Es gibt diese Leute und das ist das Spannende, wie sich eben der Markt findet. Und deswegen ist der Alpenraum eben so ein vielschichtiger Echoraum für den Urlauber, sowohl in akustischer als auch in bromelisierter Form. Und das kommt hier wirklich brutal raus. Und dafür schäme ich mich auch wirklich, weil ich mich frage, was ist bei uns für ein kultureller Hintergrund da? Das fällt mir auf, wenn ich in die Schweiz komme. Ja, der Schweizer würde niemals so weit die Hose runterlassen wie der Tiroler. Das ist wirklich bezeichnend. Der Schweizer hat so etwas wie ein natürliches Schamgefühl. Ja, der tut das nicht. Und bei uns ist es einfach, dem Umsatz zuliebe, tut man das. Man lässt die Hose runter, dass es nur so kracht. Und daraus entstand auch dieses Bild vom Show-Tiroler. Ja, das ist ja nicht zufällig entstanden. Ja. Und das ist etwas, wo ich mich schon eigentlich sehr schäme, wo ich sage, was ist das für ein Volk, dem ich selbst entstamme? Welche Mittel haben wir verwendet, sozusagen, um den Gast zu ankern, zu ködern? Und man darf sich dann auch nicht wundern, dass so ein Bild entsteht. Ganz dicht ist er nicht der Tiroler, aber ganz ein lustiger Typ.
Der DFA-Podcast immer noch mit dem Tiroler Fotografen Lois Hechenbleichner, der jetzt nicht ausdrücklich, aber wahrscheinlich doch so implizit die letzten paar Minuten über Ischgl gesprochen hat. Warum ist das Ganze ausgerechnet in Ischgl dermaßen drastisch zu sehen?
Na, zum einen hat Après-Ski nirgendwo so eine Dichte bekommen wie in Ischgl. Es gibt auch die meisten Lokale. Generell hat Ischgl ja über 10.000 Gästebetten. Und was man Ischgl einfach zugute halten muss, dass sie sicher eines der besten Skigebiete in den Alpen haben. Das ist Fakt. Ja. Nirgendwo gibt es so moderne Liftanlagen, so gepflegte Pisten. Das ist die positive Seite dieses Ortes, die ich absolut unterschreibe und sage, da haben sie maximale Bemühungen gemacht. Dieses Produkt ist in der Beziehung voll hinterfragbar. Aber was dann eben passiert ist in der Berauschungsindustrie, so wie ich sie nenne, ja, das Après-Ski, das wurde eben in eine pervertierte Art und Weise gesteigert bis dort hinaus. Und dann kam natürlich dieser Gruppendynamik dazu, ne, und dass da Corona so eine Rolle gespielt hat da drinnen, ist vielleicht das Zusammentreffen gewesen. Theoretisch hätte es überall sein können, genauso in St. Anton, im Zillertal oder in Sölden, wo auch eine relativ starke Dichte von Lokalen aussehend. Und in St. Anton hat es es ja auch gegeben, aber nur nicht in dieser unglaublichen Multiplikatorwirkung. Ne? Versagt hat maßgeblich, glaube ich, die Politik und die Polizei, die Informationen nicht rechtzeitig weitergegeben haben, weil von einem Wirt verlange ich nicht, dass er Corona verstanden hätte. Ich habe es auch total unterschätzt. Ja? Also deswegen kriminell haben die Leute bewusst, glaube ich, niemals gehandelt. Also so gut kenne ich viele Unternehmen in Ischgl, denen würde ich nicht vordergründig eine böse kriminelle Tat unterstellen, dass sie die Leute da reingejagt haben, sondern die Behörde hat einfach nicht die Bremse gezogen. Die Behörde muss es vollziehen in erster Linie. Ja? Und in dem Moment, wo der Polizist zum Tischjockey geht und sagt, dreh die Musik ab, ist es aus. Also das ist das Schlimme eben von Dorfstrukturen, dass ja die Polizei sozusagen, dass die schon ein Filialbetrieb des Tourismusverbandes ist. Ja, die müssen ja fast schon gehorchen und sind nicht imstande, mal ihre Arbeit zu vollziehen. Ja, das halte ich ihnen ganz klar vor. Ja.
Welche Chance auf einen wirklichen Wandel siehst du denn eigentlich? Du hast mir kürzlich mal erzählt, im Salzburger Land wäre ein Manager aus einem Seilbahnbetrieb ausgeschieden aus diesem ganzen Business, weil er gesagt hat, nee, er hält es nicht mehr aus, er kann es nicht mehr mitverantworten. Aber in Ischgl, da wird jetzt gerade eine der großen Après-Ski-Bars abgerissen, damit sie noch größer neu aufgebaut werden kann.
Ja, die erfolgreichste wird oder ist gerade abgerissen worden und so ein Lokal hat sicher 2 Jahre Planungsphase voraus, ich schätze jetzt mal. Ja, das heißt, die haben mit Corona gar nicht gerechnet oder nicht gewusst, dass das kommt. Ja, und das wird halt jetzt wahrscheinlich die XXX-Alm werden und vermutlich werden sie sich jetzt auch umstrukturieren, nachdem ja hier der Supergau passiert ist. Wie sie damit umgehen, das weiß ich selbst noch nicht. Es wird spannend werden, es interessiert mich selbst. Weil ja immer eine Neuausrichtung des Tourismus passiert. Tourismus muss sich immer nachjustieren, weil jede Generation sich ja neu definiert, neue Bedürfnisse hat. Und geschickte Unternehmer wandeln sich auch entsprechend und finden wieder einen neuen Ankerpunkt, den Gast sozusagen zu unterhalten. Jetzt haben sie eine Diskothek auch abgerissen, die hatte auch über 1000 Besucherplatz mit. Von der Diskothek ging es dann weiter noch in ein Table Dance Lokal. Ist auch spannend, diese ganzen Abstufungen, die man hier auch noch gemacht hat. Also diese Unterleibsbewirtschaftung ist schon was sehr Spezielles. Ne?
Da gibt es ja den berüchtigten Satz des Ischgler Hoteliers, Günther Alois, man solle doch bitte mit dem Penis denken im Tourismus.
Ja, das ist natürlich ein...
Hat er das wirklich gesagt?
In meiner Wahrnehmung ist er natürlich so etwas wie ein ruiniertes Tourismuskind, das in der Beziehung einfach den Boden unter den Füßen verloren hat. Und das habe ich immer wieder gesehen, dass er einfach solche Orte auch Leute hervorbringt, die, wie gesagt, den Boden unter den Füßen verloren haben und die durch eine purzelbaumhafte Andersartigkeit einfach dann den Medien gefallen wollen und das ist Realitätsverlust im höchsten Maße.
Es gibt Fotos von einer Seilbahneinweihung in Ischgl, vorgenommen durch einen katholischen Priester, flankiert von Menschen in Trachten. Ich stelle mir diese Leute als extrem tragische Figuren vor. Die sind doch auf völlig verlorenen Posten in so einem sozialen Ambiente, wo 1,6 Millionen Gäste oder 1,5 Millionen Gäste im Jahr mit hohem Alkohollevel durchs Dorf ziehen. Was kann da so ein Traditionsmensch überhaupt noch ausrichten?
Dieses Bild ist für mich ganz, ganz wichtig, weil es einfach zeigt, wie halt so alte religiöse und archaische Muster auftreten. Das heißt, wir müssen das Ganze noch einweihen. Ja, die Kirche, die katholische Kirche ist natürlich bei uns stark verankert, auch wenn sie viel verloren hat. Und dennoch muss ein Lift eingeweiht werden. Das ist halt noch so. Ne? Aber spannend wäre jetzt wirklich, diesen hohen Kirchendienern mal meine Bilder zu zeigen, was da oben am Ende des Lifts für Bilder entstehen. Nicht? Aber dahinter läuft ganz ein anderes Programm. Nicht? Und das ist eben auch dieser unglaubliche Dualismus bei den Elblern, dass noch dieses katholische Getue da ist. Aber in Wahrheit sind sie bei einer kommerziellen Unterleibsfront angekommen, das ist nur so kracht.
Heißt das, dass du jetzt den vakanten Posten des Beichtvaters einnimmst? Statt dem Beichtstuhl nimmt man jetzt ein Buch von Lois Hechenbleichner und prüft sein Gewissen?
Okay, ich will bei Gott nicht die Kirche ablösen, weil ich mich schon so lange von der selber distanziert habe. Aber mein Buch ist natürlich sicher ein visuelles Mahnmal und zeigt einfach, wie weit wir Tourismus kalibriert haben. Es ist wie ein visueller Geigerzähler, so sehe ich mein Buch. Ja? Also wie weit waren wir bereit, Tourismus zu betreiben, aber auch nicht nur einseitig, weil die Gäste sind ja erwachsen. Sie wissen angeblich, was sie tun, sie wissen es aber nicht immer. Der Gast ist ja einer, der mittut und es erzählt ja auch was, was ist das Bedürfnis des Städters nach Ausbruch aus seiner Welt, aus seiner Eingesperrtheit in der Großstadtwohnung, in der Kontrolliertheit seines Arbeitsplatzes, dass sich dahinter wahrscheinlich ein tiefes menschliches Bedürfnis gibt, mal eben abzuschalten oder in andere Ebenen abzusumpfen, abzutauchen, um etwas rauszufegen, was eben eher die Dunkelzonen in unserer Seelenlandschaft sind. Ne? Und das kommt da raus.
Apropos menschliche Abgründe oder die Kehrseite von dem, was man sehen kann. Also wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, was du für jemand bist, dann sehe ich eigentlich einen, der im Dauerclinch ist mit den Akteuren des Tourismus. Du formulierst sehr polemisch, du bist eine Kämpfernatur, aber vermutlich ein ziemlich einsamer Kämpfer mit dem, was du da so treibst. Gibt es eigentlich so persönliche Don Quixote-Momente, wo du das Gefühl hast, ich kämpfe echt gegen Windmühlenflügel, da ist kein Sieg in Sicht?
Also ich bin schon durch 1000 Feuer gegangen, also das hat mich auf deiner Seite auch gestärkt, aber es hat mich auch zu einem komplett anderen Menschen gemacht, ja. Ich weiß, was Liebesentzug bedeutet und was heißt, seine Heimat, das Umfeld zu verlieren. Ja, also ich habe auch einen hohen Preis zahlen müssen für meine Direktheit.
Was für ein Preis war das?
Ja, der komplette Liebesentzug zum Beispiel in dem Dorf, wo ich wohne, lebe ich natürlich sehr, sehr extrem isoliert. Nicht? Da bin ich für die wie Sprengstoff fast. Ja, das kann man nicht zuordnen. Dazu bin ich auch von der Kirche ausgetreten, was auch in so einem Dorf dazugehört, wo Isolierung auch schon passiert. Nicht? Und dann später mit meinen Arbeiten habe ich eben gemerkt, wie sehr viele Menschen natürlich von mir verabschieden, weil diese Betriebstemperatur, auf der ich das mache, natürlich schon sehr, sehr scharf ist. Und dann kamen natürlich auch sehr viele mediale Angriffe gegen meine Person. Und ich habe gewusst, ich kann nur überleben, wenn ich meine Arbeiten ins Ausland bringe. Ich habe keine Chance, ich würde in Tirol, ich wäre untergegangen, ja. Aber in der Schweiz und in Deutschland sind meine Arbeiten doch auch in anderen Bundesländern. Ja. Es beginnt schon in Salzburg, wo meine Arbeiten eine ganz andere Anerkennung haben, als dass ich in Tirol mit Ausstellungen null präsent bin. Oder ich mache auch keine Buchvorstellungen in meiner Heimat. Ja. Also ich bringe das alles nur ins Ausland. Und oft ist es so, dass Künstler ja von ihr, oder meistens eigentlich von ihrem Geburtsort oder von ihrem Heimatland weggehen oder einen zweiten Wohnsitz haben, wenn es geht, oder überhaupt die Heimat verlassen. Ne. Aber aufgrund des tiefen Interesses an diesem Thema meiner Heimat ist es viel besser, wenn ich dort bleibe, ja, dass ich die Nähe habe, die fotografische Nähe zu dem Thema und meine Arbeiten woanders hinbringe. Ne. So mache ich es. Ne. Und damit strahlt es dann von außen wieder rein. Ne. Und heute ist es doch so, dass meine Arbeit so viel Anerkennung bekommen hat inzwischen, dass auch Museen meine Arbeiten ankaufen. Und das war mir wichtig, einfach die Etablierung, dass die Arbeit ernst genommen wird von ernsthaften Leuten, von Kuratoren, von Kunstwissenschaftlern, von Museumsleitern. Das war auf alle Fälle meine Absicht und nicht einfach eine billige Heimatbeschmutzung zu betreiben. Das wäre zu wenig gewesen. Sondern ich habe gewusst, dass meine Arbeit viel Zeit brauchen wird, dass sie zuerst nur von einer gewissen Klientel, von einer kleinen elitären Gruppe verstanden werden wird und dass sie auch bei mir in der Heimat erst viel später in einem größeren Umfang verstanden wird. Und ich muss halt den Preis zahlen. Es gibt immer so Wendepunkte, nicht? Wo ein Thema, das jetzt so, wie jetzt das Ischgl-Buch, das so eingeschlagen hat, wo es dann doch wieder sehr viel Bewunderung und Anerkennung gibt, weil viele Leute sich das nie getraut hätten. Nicht? Also ich bin dann so auch etwas wie ein Kanal, der das vermittelt, sozusagen, der hat sich etwas getraut. Man darf nicht vergessen, in so einem kleinen Land wird ja vieles nicht ausgesprochen. Und ich sehe das auch bei den lokalen Medien. Sie benennen es nicht. Ja? Oder nirgendwo wurde mein Buch so wenig besprochen wie in Tirol selbst. Ja, es ist vermieden, darüber zu reden, medial. Und deswegen habe ich immer eben geglaubt an meine Arbeit. Wichtig ist, dass sie wahr ist, dass sie einer Hinterfragbarkeit standhält und dass sie eine kulturelle, philosophische, kunstwissenschaftliche Untermauerung bekommt. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und nicht nur das so billig in die Pfanne zu hauen, das wäre mir zu wenig. Ja, sondern später muss man verstehen, dass dem das ein tiefes Anliegen war, dass die ethische Ausrichtung gestimmt hat und dass man das Leben nicht betrügen kann, wenn man eben etwas eher schlitzohrig macht, was eben diese ganze Berauschungsindustrie, die ich sicher massiv angreife, weil sie etwas im Menschen hervorbringt, was eigentlich sehr destruktiv ist. Mich greift das Thema ja auch massiv an. Ja, das heißt, ich frage mich heute selber, wie ich das ausgehalten habe, an dem Thema dran zu bleiben. Aber das war halt einfach, da gibt es eine innere Kraft in mir, die mir gesagt hat, halte es fest, es wird irgendwann nicht mehr sein. Und das ist wie immer Fotografen, die getrieben sind von einer gewissen Passion, ein Thema festzuhalten. Das Kapital dahinter ist immer, dass er ein Zeitfenster beobachtet hat in einer gewissen Dichte, was vielleicht andere nicht getan haben. Weil bei den ganzen Anlässen, wo ich fotografiert habe, da waren sicher 100 andere Presseleute da. Ja, die sind dann an der Oberfläche hängen geblieben. Ne? Oder sie sind eben am Journalistenbuffet abgefüttert worden, damit sie Ruhe geben. Ne? Ich bin da jemand, der dann wie in den Mikrokosmos hineinsteigt und da das war vielleicht meine Stärke, dass ich das Thema wirklich so nah verfolgt habe und eben mit dieser völlig unscheinbaren kleinen Leica, das ist ja auch ganz wichtig, dass ich immer als Amateur wahrgenommen wurde, ja, wie so ein alter Professor, der irgendwie da ganz ulkig auftritt, ne? Und ich wurde auch vielfach ausgelacht oder belacht, aber das muss man aushalten können, man muss eben sozusagen den Clown spielen, ja, in mich selbst hineinweinen, aber das Thema und auf die Gäste offen zugehen und sagen, darf ich ein Bild machen von euch, ne? Und jeden Tag 100 Leute kontaktieren. Ich habe mich immer gefühlt in der Rolle von einem Taucher, der abtaucht ohne Sauerstoffgerät. Ich halte es eine gewisse Zeit aus und da muss ich ganz schnell weg. Ja? Deswegen bin ich auch ganz oft in diese Orte hingefahren, aber immer eine begrenzte Zeit, um mich selbst zu schonen, weil es mich einfach angegriffen hat. Ja? Und auf der anderen Seite habe ich gewusst, es muss festgehalten werden und dieses Buch ist so etwas wie ein visueller Kassersturz. Ja? So wie ein Psychotherapeut, der sagt, irgendwann müssen wir uns das Thema ganz genau anschauen, warum tritt dieses Muster wieder auf. Und das ist eigentlich das Spannende, meine Bilder durch auch wie Psychotherapie für meine Heimat wirken können.
Das heißt, es gab nie die Option, die Sachen hinzuschmeißen und zu sagen, ich habe jetzt genug und jetzt gehe ich weg und mache was ganz anderes.
Es gab ja gar keine andere Lösung für mich, also aufgrund dieser ganzen medialen Angriffe, die ich auch über Jahre bekommen habe. Ja, es gab ja nur eins, entweder aufgeben oder das Thema vertiefen und weitermachen. Ja, und ich bin halt im Zeichen des Steinbocks geboren und der Steinbock ist halt ein Kämpfer und sagt, ich mache das und ich glaube an meine Arbeit, ja, auch wenn ich noch so verletzt, beleidigt werde und denunziert werde. Und irgendwann schaffe ich das, weil ich es eben auf ein seriöses Fundament stelle, dass ich eben Leute dafür interessiere, die das eben in einer tiefen Grammatik bearbeiten, die ernsthafte Texte dazu schreiben. Ne? Und deswegen habe ich immer gewusst, bis zum 70. Lebensjahr wird ein Buchwerk dastehen, das sich gewaschen hat.
Louis Hechenbleichner, Fotograf aus Tirol und Kritiker des alpinen Massentourismus. Vielen Dank für dieses Gespräch im DFA-Podcast. Und alles Gute, noch viele erfolgreiche Projekte bis zum 70. und darüber hinaus.
Fotodialog. Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.